Mein Vater hatte früher das Credo, ich habe hier 12 Jahre am Tresen gestanden unter meinem Vater in der Leitung, und der hat dann halt immer wirklich 10 Minuten nach Schichtbeginn angerufen und gesagt, so, du trinkst jetzt ein. Und auch wenn ich mal sagte, so, ich möchte nicht, er hat gesagt, trinken ist Pflicht, saufen ist verboten.
Moin, moin, Hamburg!
Daniel Schmidt, Inhaber vom Elbschlosskeller, der nach eigener Aussage härtesten Kneipe Deutschlands, dem Ort, an dem sich die gesamte Bandbreite des menschlichen Daseins am Tresen versammelt. Aber bevor wir die 4 Stufen abwärts schreiten in den Elbschlosskeller hinein, kommen hier erst einmal ein paar Worte zu diesem Podcast für alle, die uns zum ersten Mal hören. Dies ist der Interview-Podcast vom Hamburger, dem großformatigen Coffee-Table-Magazin aus der Hansestadt. 4-mal im Jahr stellt euch das Redaktionsteam die Hamburgerinnen und Hamburger vor, die diese Stadt so besonders machen. Mit besten Fotos und pointierten Texten. Quer durch die Bank und Stadtviertel hindurch sind das LeidenschaftstäterInnen, Charakterköpfe und Visionäre. Nicht alle von ihnen stehen im Rampenlicht. Sie alle hätten es verdient. Einige von ihnen lernt ihr in diesem Podcast kennen. Lasst euch inspirieren und erlebt diese Stadt aus einem anderen Blickwinkel heraus. Eine Stadt, finde ich, ist nur so schillernd wie ihre BewohnerInnen. Sie sind es, die einem Ort seinen Glanz verleihen. Ich bin Regine Marxen, freie Autorin beim Hamburger und Podcasterin aus Hamburg, und ich stelle euch in der kommenden knappen Stunde einen ziemlich besonderen Typen vor, Daniel Schmidt. Auf Instagram nennt er sich Daniel Kellerkind. Der Elbschlosskeller im Hamburger Berg gehörte einst seinem Vater, von ihm hat er den Laden übernommen. Er ist ein Stück Heimat und Teil seiner Familiengeschichte. Daniel Schmidt ist eng verbunden mit ihm, vor allem aber mit den Menschen, die den Keller oftmals auch als ihre Heimat empfinden. Einige seiner Gäste bleiben deshalb gleich mehrere Tage am Stück dort. Alkohol, Trauer, Freude, Exzesse, auch mal Stress, die ganze Palette an Emotionen ist hier vorhanden. Am Wochenende kommen die Touris hinzu. Mal gucken, wie das so abgeht in der härtesten Kneipe Deutschlands. Manchmal trägt es feuristische Züge. Elendstourismus nennt Daniel das. Über den Elbschlosskeller und seine Gäste ist viel berichtet worden. Zum Beispiel, dass die 24-Stunden-Kneipe in der Pandemie zu Zeiten des Lockdowns und der Sperrstunde zum ersten Mal ein richtiges Türschloss erhielt. Daniel Schmidt hat über seine Jugend, seine Familie und den Keller ein Buch geschrieben. Über ihn selber wurde aber nicht zuletzt auch ob seines sozialen Engagements viel berichtet. Er gehört zu den InitiatorInnen des Vereins Wer, wenn nicht wir, in dem er und seine MitstreiterInnen sich um Obdachlose und Hilfsbedürftige vom Kiez kümmern. Aktionen wie diese brachten ihm sogar einen Auftritt in der deutschsprachigen Ausgabe der Vogue ein. Für diesen Podcast habe ich Daniel im Keller besucht. Es war 16 Uhr. Draußen war es noch hell, drinnen war es sehr dunkel. Die Kneipe war gut besucht. Ein paar Leute grölten, tanzten, in der Ecke saß am Tresen still ein Paar vorm Bier. Die Musik aus der Jukebox war ziemlich laut, vorwiegend Rock, ihr werdet es gleich hören. Wir saßen im hinteren Teil des Ladens, dort, wo oft auch Gäste übernachten, auf Holzbänken. An den Wänden hängen Bilder von Stammgästen, Friends and Family, wenn man so will. Einige Bilder mit schwarzer Schärpe. Ein Elbschloss-Keller-Mini-Museum. Spätestens hier wird klar, es gibt eine Gap zwischen dem Label Kult, das dem Keller anhaftet, und dem Leben, das sich mitunter hier abspielt. Es gibt Tage, da muss man diesen Ort auch aushalten können, mit all seinen Unwuchten. Daniel kann das, weil er diesen Kiezton drauf hat und Grenzen setzen kann, weil er sich für seine Stammgäste interessiert, aber auch, weil er jenseits des Elbschlosskellers gerne ein wenig spießig lebt und beispielsweise das Rasenmähen zelebriert. Es ist ein Leben, das sich in 2 Welten abspielt. Willkommen im Keller, wo aus allem eins wird. Es ist jetzt 16 Uhr und ich sag mal, wenn man hier reinkommt, ist das anders als woanders, oder? Es ist laut, ja, es sind auf jeden Fall schon Leute da.
Ganz genau, je nachdem, was man gewohnt ist. Also wir haben hier direkt, wenn du vor die Tür gehst, das Bermuda-Dreieck, so nennt man das. Das ist der Knallermann, Elbschlosskeller, goldener Handschuh. Früher war es mal der goldene Handschuh, der Elbschlosskeller, und ich glaube die Villa Kunterbund. Da gab es hier so an der Seite Bungalows, die sie abgerissen haben irgendwann für eine Studentenbude, die seit Jahren leer steht, weil da nur Fehler am Bau passiert sind. Nee, und du hast das hier auf dem Hamburger Berg, aber eben nicht nur bei uns, sondern es gibt andere Bars, wo das auch um diese Uhrzeit gefüllt, laut und schrill ist. Das ist halt einfach ein Markenzeichen dieser Straße.
Wenn man sich deine persönliche Vita anschaut, das Jüngste, was ich von dir zum Beispiel mitbekommen habe, oder nicht das Jüngste, aber was ich sah, was mich echt überrascht hat, du warst sogar in der Vogue drin. Du hast eine tierische Berichterstattung.
Ja,
und
bin ich auch sehr stolz
drauf. Das ist total verrückt eigentlich.
Kann man, glaube ich, sein. Ne? Vogue ist schon abgefahren.
Wie fühlt sich das für dich an?
Oh, bombastisch. Das ist so eine Sache, die ich nicht ständig bewusst im Kopf habe. Gerade jetzt in der Zeit, wo halt sehr viele andere Dinge im Kopf sind, kann man sich mit sowas nicht auseinandersetzen. Aber wenn ich jetzt drauf angesprochen werde und es dann doch wieder in meine Birne knallt, ist das eine Sache, wo ich lächeln muss. Das ist ein tolles Gefühl.
Hast du je gedacht, dass du mit diesem Laden so nahezu Kultstatus fahren kannst?
So wie es jetzt läuft, nicht. Kult war der aber damals auch schon, nur nicht so bekannt. Aber unter den Stammgästen und unter vielen Hamburgern war der Laden auch schon zu Zeiten meines Vaters Kult oder hatte Kultstatus, wie auch der Handschuh damals schon Kultstatus hatte, bevor der Film Der goldene Handschuh rauskam und das gleichnamige Buch zuvor, sind das Läden, die ich, seitdem ich 14 bin, immer als kultig in Erinnerung habe und von allen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, das auch so geschildert bekommen habe.
Hm. Wie viel Heimat ist für dich der Elbschloss Keller?
Fast alles. Also meine Mutter, mein Vater ist leider Gottes jetzt in dieser schwierigen Corona-Zeit verstorben. Meine Mutter, mein Onkel, meine Lebensgefährtin und mein Sohn, die wohnen alle so am Randgebiet von Hamburg. Das ist so ein Teil Familie. Das ist alles so Farmsen, Berne, Rahlstedt, Meindorf, kurz vor Ahrensburg, wenn jemand das im Begriff ist. Also das ist ein Teil Familie und der andere Teil ist eben hier in der Innenstadt auf dem Kiez im Elbschlosskeller.
Nervt der dich manchmal auch?
Absolut. Meine Lebensgefährtin nervt mich auch manchmal, obwohl sie Familie ist.
Was nervt dich dann?
Jetzt am Elbschlosskeller? Yeah. Also ich habe das jetzt tatsächlich, dass ich seit knapp 3 Wochen eine Trauerbewältigungstherapie mache, weil ich sehr, sehr, sehr viele Menschen verloren habe, die ich kannte, die mir nahe standen. Auch natürlich einfach durch den Lebenswandel, den diese Leute eingeschlagen haben. Als Elbschlosskeller-Gast hat der Großteil dieser eben keinen leichten Lebenswandel hinter sich und konsumiert dementsprechend viel. Viele sind älter. Ich kannte viele der alten Garde. Also so wie man sagt, Eltern gehen vorm Kind, so ist auch das leider absehbar gewesen, dass das irgendwann passiert. Es sind aber sehr viele gewesen, darunter mein Vater, Freunde, Suizid, keine an Covid, aber alle durch Covid, würde ich einfach mal sagen, durch die Maßnahmen, Vereinsamung, sehr viele Suizide dabei gewesen. Und das hat mich halt dazu bewegt, aufgrund einer sehr, sehr, sehr langen und extremen Trauerphase, wo ich auch sehr viel getrunken habe und massiv getrunken habe, eine Trauerbewältigungstherapie zu machen. Und ein Teil dieser Therapie ist es halt, kein Alkohol mehr zu trinken. Und ich habe jetzt 4 Freitage im Elbschlosskeller gestanden, ohne Alkohol, und musste alle 2 Stunden einfach an die Luft, also vor die Tür, um mal durchzuatmen, weil ich so einen Hals hatte auf einige Leute, weil dir das halt einfach anders auffällt. Mein Vater hatte früher das Credo, ich habe hier 12 Jahre am Tresen gestanden, unter meinem Vater in der Leitung, und der hat dann halt immer wirklich 10 Minuten nach Schichtbeginn angerufen und gesagt, so, du trinkst jetzt ein. Und auch wenn ich mal sagte, so, ich möchte nicht, er hat gesagt, trinken ist Pflicht, saufen ist verboten. Weil das halt ein extremer Laden ist, um warm zu werden. Du hast viele Leute, die dann auch wirklich irgendwie 4-5 Tage mal nicht duschen waren. Einer hat sich vielleicht eingepupt, eingepiescht, eitert, hat eine feuchte Aussprache, will dich umarmen, heult dabei, die Nase läuft. Das hört sich jetzt alles sehr, sehr extrem an. Es ist nicht nur so, aber das kommt halt vor. Jeder, der die besagten und berüchtigten Weihnachtsfirmen, Weihnachtsfeiern kennt, wo der Chef dann irgendwann auf dem Tresen tanzt, der weiß, wovon ich spreche, Alkohol, also oft sind dann da die Menschen alle gleich. Und die Hemmschwelle ist halt anders, die Berührungsängste sind nicht da. Und wenn du dann nüchtern bist und das mitkriegst, jeder drückt an dir, zerrt an dir, und hier halt auch so Sachen, wo du dann nicht unbedingt drauf achtest, wenn du ein bisschen in einem Tee hast, die fallen dann schon extrem auf. Und das hat mich in den letzten Tagen, speziell die letzten Freitage, wo natürlich mehr los ist als unter der Woche, doch einige Male ganz schön genervt.
Das klingt nach einem nicht gesunden Job.
Ist was dran, kann ich jetzt so nicht verneinen. Ich gebe mir größte Mühe, dass ich trotzdem gesund bin und bleibe, weil ich Sport mache, mit den Hunden rausgehe. Und wie gesagt, jetzt als ich merkte, dass das Überhand nimmt, dass das Trinken nicht mehr Genussmittel war, sondern Flucht eben aufgrund dieser ganzen Tode, habe ich damit jetzt aufgehört. Wir hatten mal einen Mitarbeiter, Ronny, der war 15 Jahre trocken. War aber Voralkoholiker. Tatsächlich ist es wirklich so, dass mein Vater der Einzige ist, so von der alten Garde, der es geschafft hat, nach dem Elbschlosskeller noch ein paar Jahre, 15, 20 Jahre noch zu leben. Der ist jetzt, wie gesagt, auch leider in dieser Covid-Zeit verstorben. Alle anderen sind tatsächlich an Zungenkrebs, Bären, wenn du einmal hinter mich guckst. Das ist hier
das
der
Bild zweite,
genau, der erste, der von deiner Seite aus ganz rechts, ganz genau, das ist Bernd. Der hat mit meinem Vater 30 Jahre hier gestanden. Auch eigentlich für mich eine Kiezlegende und eine Kellerlegende. Der hat dann aufgehört hier zu arbeiten, hat Sicherheitsdienst gemacht irgendwie für ein halbes Jahr und ist dann an Zungenkrebs gestorben. Uwe, wo du die schwarze Schärpe siehst, auch ein Mitarbeiter gewesen. Der ist aber, würde ich sagen, an zerbrochenem Herzen gestorben letzten Endes. Er hat ein ganz krasses Schicksal gehabt. Ich glaube, dass das in meinem Buch thematisiert wird. Ich habe das länger nicht in der Hand gehabt. Uwe kam aus der ehemaligen DDR, hatte eigentlich Bilderbuchfamilie, Frau und Tochter, die wurden vom Trucker überfahren. Er hat den Trucker gesucht, totgehauen, kam in den Knast, wurde in der DDR gefoltert, Mauer ist gefallen, ist dann betrunken über den Kiez gelaufen. Wurde in der DDR im Knast gefoltert, ist dann betrunken über den Kiez gelaufen, als er hier nach Hamburg kam und hat Flaschenpfand gesammelt und kam dann in den Keller. Und ich habe selber mit ihm knapp 10 Jahre zusammen gearbeitet und habe halt oft erlebt, wie dieser 1,90 Hühne von 140 Kilo gestandenes Mannsbild immer wieder in Tränen ausgebrochen ist. So alle 2 Monate ist das passiert. Der konnte nicht mehr reden. Der hat wirklich, der saß dann am Tisch, Kopf über, und dem liefen die Tränen nur das Kinn runter, eben aufgrund dieses immer noch nicht verarbeiteten Ereignisses. Und dementsprechend sage ich dann, dass nicht der Keller ihn zugrunde gerichtet hat oder eben das Drumherum, der Konsum, sondern diese Geschichte. Nichtsdestotrotz ist es nicht das gesündeste Arbeitsumfeld, da hast du absolut recht.
Macht dir das nicht manchmal Schiss? Ich meine, du hast Familie, Frau, 3 Hunde, glaube ich.
Nee, macht es nicht, weil ich ja nicht mehr so das Pensum habe, wie ich es früher hatte. Bevor mein Sohn geboren wurde, stand ich immer so, wie man das eigentlich macht. 3 Tage am Stück hier, a 12 Stunden, 3 Tage frei. So hat mein Vater das 30 Jahre durchgezogen, Bernd 30 Jahre, andere von den alten Jungs auch. Ich mache es inzwischen so, dass ich nur 1 Tag in der Woche hier stehe, das ist Freitag, weil da die meisten Touristen da sind und es tatsächlich so ist, dass viele Leute, die speziell am Wochenende in den Elbschlosskeller kommen, Autogramme haben wollen, meine Hand schütteln wollen, Fotos machen wollen, und das ist dann so, um dieser Rolle gerecht zu werden, bin ich dann freitags hier. Sonntag bin ich nur 6 Stunden da, habe also Samstag einen Tag mit meinem Kind. Von Montag bis Donnerstag ist Sport und gesunder Lifestyle. Und wie gesagt, jetzt trinke ich nicht mehr. Und es macht mir von Tag zu Tag mehr Spaß. Vielleicht werde ich nie wieder anfangen, mal gucken. Stehen kann ich ja hier trotzdem.
Ich finde, es sind 4 Stufen hier runter, und im Keller erlebt man die gesamte Bandbreite des Daseins. Auch das, was wir vielleicht...
Schön formuliert, ja, würde ich zustimmen.
Auch das, was wir vielleicht uns gar nicht so gerne anschauen. Wie wichtig ist so ein Ort wie der Elbschlosskeller für den Kiez? Aus deiner Sicht heraus.
Aus meiner Sicht heraus ist der Elbschlosskeller so wichtig für die Gesellschaft und nicht für den Kiez, dass ich den Wunsch hätte, dass es so eine Kaschemme in jeder Großstadt gibt, weil das Toleranzlevel hier einfach ein anderes ist. Ich habe in dem Buch geschrieben, dass sich gesellschaftliche Unterschiede aufheben, und das ist eine Tatsache, die du hier immer beobachten kannst, für die wir auch jetzt, seitdem wir wieder aufhaben, von sehr vielen Leuten, die sich das unbedingt mal angucken wollten, gelobt werden und die das auch tatsächlich bestätigen. Wir haben jetzt so das, also was du jetzt gerade erlebst, wir haben heute Montagmittag, Nachmittag, wenn du nach vorne guckst, das sind 90% Stammgäste. Die sind nach wie vor von Montag oder so Sonntagnacht bis Donnerstagabend hier. Freitag, Samstag hauen viele von denen ab. Die haben keinen Bock auf die Touris. Was auch damit zu tun hat, dass es eine ganze Zeit lang das Problem des Elendstourismus gab. Mhm. Als wir das mitbekommen haben, haben wir versucht, das einzudämmen, haben das auch öffentlich kommuniziert. Es wurde ganz gut angenommen. Und wenn sich halt dieses Ding vermischt, so der in Anführungsstrichen der normale Gesellschaftstyp, Mann, Frau, geregeltes Arbeitsleben, irgendwie alles wird in Raten bezahlt, und die kommen dann aus so einem 20.000 Einwohner, ich sag jetzt mal Dorf, nach Hamburg, und du hast dann hier einen aus der ehemaligen DDR sitzen mit Tattoos im Gesicht, Said, der aus Afrika kommt mit einer ganz heftigen Geschichte, ein Araber, alle Nationalitäten, alle Altersgruppen, alle Schicksalsschläge, und die haben aber hier alle zusammen einfach eine gute Zeit, dann ist das etwas, was sowas wie Balsam für eine kaputte Seele der Gesellschaft ist, würde ich mal sagen, jetzt etwas massiv ausgedrückt.
Hm. Wobei der Ton hier ja mitunter schon raus. Ne? Ich habe dich gerade eben am Eingang erlebt. Das ist schon klare Kante, ne?
Muss es eben sein. Ich habe dir das ja persönlich eben einmal kurz in unserem Gespräch geschildert. Ich kann das jetzt für die Zuhörer hier nochmal machen. Wir haben sehr viele neue Leute einstellen müssen und der da eben vor der Tür von mir eine Ansage bekommen hat, ist neu im Boot. Es ist ja nicht immer so entspannt und lustig wie jetzt, dass ich dann zwei Frauen vor der Tür stehen habe, die auf mich warten, sondern es kann auch da irgendwie eine, also gestern war Hansa Rostock in Hamburg und da hatten wir dann einen Ultratrupp von 20 Bengels, die hier vom ehemaligen Casino standen, gleich ein Mannschaftswagen, also eine Polizeiwanne angefahren ist, hat sich mit denen auseinandergesetzt. Dann hast du zwei Betrunkene, die ja unbedingt klar machen wollen, dass sie doch rein dürfen, weil sie entweder seit Ewigkeiten Stammkunden sind und Sonderrechte haben oder weil sie ja geimpft sind und das deren Meinung langt. Ja, es ist ja auch bei vielen immer noch gar nicht angekommen. Was bedeutet jetzt überhaupt 2G, 2G+? In vielen Bundesländern ist das unterschiedlich. Und wenn du das dann alles gleichzeitig managen musst und dann mitkriegst das Personal, was eingearbeitet ist, was auch gutes und faires Geld verdient, funktioniert nicht so, wie es sollte. Geht einfach nicht. Da muss eine klare Kante gefahren werden. Wir können es uns nicht erlauben. Wir können es uns nicht leisten, finanziell sowie energetisch das Ding hier an die Wand zu fahren, weil wir nicht aufpassen.
Ja. Und ist ja auch nicht der einzige Laden, by the way, ne?
Ganz
ihr habt
genau.
Ja gleich mehrere.
Wir haben inzwischen auf der Reeperbahn 4 Läden. Den Elbschlosskeller. Danach kam die Meuterei. Dann der Motherfucker. witziger Name tatsächlich. Ich glaube, eine Woche nach der Eröffnung sind Polizisten der Davidwache an dem Laden vorbeigegangen und einer hat sich nicht getraut zu gucken. Wir mussten tierisch lachen. Dafür machen andere wiederum Fotos. Das ist auf jeden Fall ein Name, der pulsiert und hängen bleibt, ganz genau. Und danach kam das Bayernstübel. So und ja, und damit haben wir ganz schön zu tun. Der Elbschlosskeller ist ja ein Selbstgänger und dann sind wir in den letzten Jahren auch medial sehr gut oder sehr doll aufgestellt gewesen. Dadurch läuft das natürlich auch. Die anderen Läden, es ist eine absolute Vollkatastrophe. Wir haben seit 6 Wochen Umsätze, die nach unten gehen, wie alle anderen auch auf dem Kiez, einfach weil die Zahlen gestiegen sind und du gemerkt hast seit dem ersten Tag, wo das dann rauskam, weniger Leute auf die Reeperbahn kamen. Und es ist tatsächlich wieder ein Überlebenskampf. Und das geht natürlich an die Energie, wenn man dann zusätzlich noch so einen 24-Stunden-Laden mit speziellen Gästen hat.
Du hast sehr viel Energie, das merkt man, wenn man mit dir spricht. Du bist einer, der viel gestikuliert und so weiter.
Ja.
Hast du schon mal jemals überlegt, diese Energie in was ganz anderes zu investieren?
Auf jeden Fall.
Ist aber dein Vater hier reingekommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe nach wie vor den Traum, Feuerwehrmann zu werden. Das ist etwas, wovon ich früher lange gesprochen habe. Ohne mir überhaupt bewusst zu sein, was das bedeutet, Feuerwehrmann. Das war nämlich so mit 16, 17, 18 immer für mich so, ja, eine Katze vom Baum holen und ein Haus löschen. Dass die Jungs aber Leben retten, absolute Heroes sind und für jede absolute Hardcore-Katastrophe die Nummer 1 sind, die an den Start muss, war mir damals nicht so bewusst. Und auch, was das bedeutet überhaupt, dieser Lifestyle-Feuerwehrmann. So, und das ist jetzt wohl tatsächlich so, ich hätte noch ein Jahr Zeit, und ich bin am Überlegen, das doch nochmal in Angriff zu nehmen, wenn es so sein sollte, dass wir jetzt wieder in die Arbeitslosigkeit in Anführungsstrichen gezwungen werden. Dann ist das eine Sache, der ich mich nochmal annehmen wollen würde. Auch einfach, ich halte es nicht aus, still zu sitzen. Also völlige Katastrophe. So, und renoviert ist inzwischen fast alles. Obdachlosenverein, wer, wenn nicht wir, läuft auch weiter. Montag, Mittwoch, Freitag haben wir die ganze Zeit durchgehend weiterhin Lebensmittel ausgetragen. Da werden wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen mehr Gas geben, einfach weil die kalten Tage kommen und weil wir wieder mehr Zeit haben. Ich denke aber mal, davon gehe ich jetzt aus, dass es so, wie es damals notwendig war, nicht noch mal von unserer Seite aus notwendig sein wird. Mhm. Weil das einfach eine Sache ist, die du beobachten konntest in den letzten 2 Jahren. Die Aufmerksamkeit der Menschen, nicht nur aus dem Viertel, sondern all over Germany, sag ich jetzt mal so. Ich kriege ja sehr, sehr, sehr viel Post aus ganz Deutschland und die Leute sind einfach, die sind wacher für dieses Thema irgendwie. Du siehst auch, also das war dann schon
Armut
so,
und Obdachlosigkeit oder welches
ganz, Thema? Ganz genau. Oder überhaupt Nächstenliebe so, ne? Das ist auch so. Also meiner Meinung nach ist das gewachsen. Mach auch sein, weil ich da viel gemacht habe, dass mich dann speziell diese Menschen angeschrieben haben. Es ist aber zum Beispiel ein Erfahrungswert, dass zum Schluss unserer Hochzeit von Wer, wenn nicht wir, zu sehen war, dass am Altonaer Bahnhof auf einmal 5 andere Gruppen waren, die auch Wagen ausgerollt haben, teilweise so Bollerwagen, wo dann Süppchen drinne waren und viele andere Organisationen halt auch am Start sind. Damals war es halt einfach so, die Tafeln hatten geschlossen, letzte Instanz. Es blieb mir nichts anderes übrig, als das zu tun. Das ist diesmal nicht der Fall. Wäre das so, würde ich wieder so Gas geben, sofern der Keller leer ist. Ansonsten würde ich meine Energie doch gerne nochmal eventuell in den Feuerwehrmann stecken.
Ein Jahr, sagst du, hast du noch Zeit? Das heißt, 38
genau,
ist die Deadline,
ganz genau,
oder 39.
Ganz genau. So, und wenn man dann eben so eine Sachen auch ins Auge fasst, wie die Hochwasser, wie die Flutkatastrophe, und auch einfach die Tatsache, so, dass, also, es kommt mir zumindest so vor, dass es immer mehr brodelt, so, ne? Wenn du uns außen ins Umland guckst, Italien, Frankreich, Griechenland, Spanien, was da auf den Straßen abgeht seit Jahren, ist irre. Und ich glaube, da ist ein Feuerwehrmann, der was reparieren und helfen kann. Keine verkehrte Sache.
In deinem Buch schreibst du, du bist ein esoterischer Mensch. Glaubst du an Karma?
Ja. Und Karma is a bitch, just if you are.
Heißt, man muss schon Gutes tun, damit man ein gutes Karma sammelt? Oder wie gehst du das an?
Würde ich nicht unbedingt so sehen. Man sollte Gutes ausstrahlen. Das ist ja eher eine Herzenssache. Das ist zu einfach, die Rechnung zu sagen, alles klar, ich helfe jetzt zwar meiner Oma eine Tasche hochtragen und dann wird mir schon Gutes widerfahren. Das muss aus der Brust kommen. Das muss man wollen, das muss man spüren. Dementsprechend so, du musst nicht unbedingt was Gutes tun. Du musst einfach gut sein für dich selber und dann passiert das gute Tun von ganz alleine.
Das heißt, du glaubst nicht, dass gute Taten sich auszahlen?
Doch, schon. Aber nicht, wenn du sie berechnend aus dem Grund machst. Wenn du gibst, dann ohne drüber nachzudenken, ob richtig oder falsch, ob es sich lohnt oder was wiederbekommst, einfach das Geben Willens. Sonst ist das Geben Schwachsinn. Dann ist es nicht ehrlich.
Das stimmt. Wie ist es mit schlechten Taten?
Passieren leider. Passieren leider. Ist schön, wenn man daraus lernen kann. Wenn nicht, ist es ein langer Leidensweg. Ich weiß, wovon ich spreche. Raupe Nimmersatt.
Erzähl mal.
Hat mich eine Menge gekostet. Ach, ich habe, glaube ich, so alle Fehler, die man gemacht haben kann, irgendwann mal gemacht. Von bis.
Magst du einen verraten,
Lügen,
der
Backfire? Jemanden umhauen, was mir jahrelang sehr, sehr, sehr wehgetan hat. Können wir gerne jetzt drüber reden, weil ich das Thema mit meinem Vater vorhin angeschnitten habe. Es gab vor 11 Jahren jemanden am Elbschlosskeller-Tresen. Elvis heißt der gute Mann, den gibt es hier immer noch, wird einigen bekannt sein, bestimmt 20 Jahre älter als ich, der hat sein Bier nicht zahlen wollen. Ich hatte Schichtende, hatte ein hübsches Mädel, die auf mich gewartet hat, schon so mit Hüfte hin und her wackeln und ich wollte auch unbedingt mit, hatte schon Kasse gezählt, hatte einen Tee, war fertig, es war die dritte Schicht. Er war der einzige Gast, der noch nicht bezahlt hatte und ich habe ihm gesagt, er soll zahlen. Und er hat dreimal Nein gesagt und ich war dreimal freundlich und habe dreimal im normalen Ton mit normaler Gestik und Mimik gesagt, er soll doch bitte zahlen. Und dann kam irgendwann die Antwort, hau mir doch eine. Und ich hatte damals jemand, dachte ich zumindest, einen Mentor, der war 30 Jahre lang in der Türsteher-Szene, der mir irgendwie eine Woche vorher sagte, Daniel, wenn dir einer sagt, hau mir mal eine, dann ist das eine Aufforderung, musst du machen. So, und wie gesagt, angebechert, müde, habe ich dann nicht wirklich groß nachdenken können. Und auch in dem Moment leider nicht die nötige Empathie gehabt, die ich heute hätte in so einer Situation und habe dann zugehauen. Ja, und der Typ ist so hart vom Hocker gekippt und so weit geflogen, dass im ersten Moment der Puls weg war. Ein Kumpel, der damals Türsteher gemacht hat, hat ihn die Treppen hochgezogen. Ich bin hier, wenn du einmal nach rechts guckst, durch das Fluchtfenster abgehauen, weil die Polizei dann auch kam. Ganz genau, da kannst du hinten durch so einen Innenhof, also bin dann vor denen weg. So, und jetzt kommt's. Nächsten Tag, du wirst wach, Hand im Gesicht, oh Gott, Schande. Das Gefühl, als hätte ich einem Baby den Schnuller geklaut oder mich an einer Frau vergangen, weil es einfach auf dem Level ein Schwächerer ist. Geht gar nicht. Ich fühle mich eher als Beschützer, immer schon. Ich habe immer so ein Rittergefühl gehabt, irgendwie, auch wenn sich das jetzt sehr weit oder sehr, 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 sehr hoch gegriffen anhört. Ich bin aber ein absoluter Gerechtigkeitsfanatiker und dementsprechend habe ich da etwas getan, was meiner Person völlig widerspricht. Ich bin 10 Jahre lang über die Reeperbahn gegangen und immer, wenn ich diesen Mann gesehen habe im Blickwinkel, musste ich meinen Kopf senken, weil ich mich geschämt habe für das, was ich getan habe. Nach 10 Jahren, und da sind wir jetzt auch dann wunderbar beim Thema Karma, wer, wenn nicht wir, war gerade so die Hochzeit, warum? Also ich habe viel Gutes getan, wirklich aus freien Stücken, einfach weil ich es für richtig empfunden habe. Ich habe da gehandelt, ohne drüber nachzudenken. Und dann war das auf einmal alles so. So, und dann kam das Karma. Dieser Mann, der Elvis, hat dann irgendwie so, ich bin dann wieder an ihm vorbei, Kopf nach unten, schneller Gang, also wegdrücken. Und der hat dann, hey Daniel! Und ich so, oh Gott, meint er mich? Und dann, ja, komm mal her. Und ich, oh, was will der von mir? Und bin dann halt hin. Und bevor ich was sagen konnte, sagt er so, das Ding von damals vergessen. Nimm ich mal einen Arm. Dann hat er mich gedrückt. Mir ist eine derbe Last von den Schultern gefallen. Habe ich so erst einmal in meinem Leben gefühlt. Ist für jeden, der es noch nie gefühlt hat, es ist abgefahren. Man fühlt sich wirklich 20 Kilo leichter, so wie Leute das beschreiben. Hm. Obwohl in Anführungsstrichen nur eine seelische Last von einem gelöst wird. Aber es ist wirklich extrem erleichternd. Ja, und die nächste Frage war dann, wie geht's deinem Vater? Und leider hatte ich mich mit meinem Vater verstritten vor einigen Jahren, keinen Kontakt. Und war der Meinung, damit abgeschlossen zu haben, was nicht der Fall war. Das habe ich mir so eingeredet gehabt. Auf jeden Fall sagte Elvis dann, als ich ihm das so erzählen wollte, ich kam gar nicht dazu, sagte er, du bist jetzt ruhig. Du gehst da hin, der kennt meinen Vater nämlich auch noch von früher, Elvis ist auch alte Garde. Der sagt, du gehst da hin und dann wirst du auch nichts sagen brauchen. Der sieht dich und dann nimmt er dich in den Arm und wahrscheinlich heult er sogar. Das hat mich, dachte ich, wie krass, der Typ, dem ich das angetan habe, was ich für mich so gravierend als falsch und schlecht empfunden habe, dass ich hier wirklich 10 Jahre mit so einer Last rumgelaufen bin, ohne das zu wissen, der nimmt mir jetzt diese Last und haut dann auch noch ein Thema an, was für mich verdrängt, verschwiegen ist oder in Anführungsstrichen abgeschlossen, wo ich ja dann gemerkt habe, völliger Bullshit. Und sagt mir, geh da hin. Wusste ich, Alter, also ja, dann musst du das machen. Und ja, da war das Karma.
Wenn du, wir bleiben so ein bisschen bei Karma, spielen wir es mal durch. Wenn du wiedergeboren werden würdest können.
Früher hätte ich gesagt Fußballspielerfrau, aber da habe ich nie drüber nachgedacht, sondern einfach einen dummen Spruch adaptiert. Wenn ich wiedergeboren werden könnte, darf ich mir das Lebewesen aussuchen?
Ja, du hast freie Wahl.
Boah, da gibt's so viel. Ich liebe Tiere, ich liebe Wildnis, ich liebe die Arktis und Wüste. Und ich bin generell ein sehr wankelmutiger Mensch. Jeder, der mit mir mal essen war, der kennt das. Was möchtest du essen? Oh Gott, alles. Ganz, 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 ganz schwierig. Jetzt so ein bisschen weinerliche Emotionen als meine kleine Schwester. Ich weiß aber nicht, ob das meine endgültige Antwort wäre. Hm. Ich würde die gerne nochmal aufleben lassen. Die war nämlich auch so empathisch wie ich und hatte auch dieses Helfersyndrom, war nur noch besser. Deshalb musste sie auch gehen. Die hat das nicht mehr ausgehalten.
Die war nicht stark genug fürs Leben, sagst du? Sie hat sich umgebracht, richtig?
Ja, ganz genau, ganz genau. Tabletten und Alkohol. Ja. Auch einer der Gründe, weshalb ich jetzt diese Trauerbewältigungstherapie mache. Das Ding ist jetzt 11 Jahre her. Ich dachte immer, ich bin cool damit. Und jetzt, wo halt so viele Leute gestorben sind, tatsächlich mein Vater, wie ich eben schon erwähnt habe, ein Freund hat sich verbrannt, angezündet. Ein anderer Freund hat sich erhangen. Es gab knapp 10 Suizide jetzt in den letzten 2 Jahren. Und ja, das war halt alles so viel. Und in diesen Gesprächen wurde mir dann auch klar, mit Schwester ist auch noch was zu tun. Das läuft aber ganz gut. Und jetzt würde ich so, wenn ich Antwort A, B oder C, dann ist Antwort A meine kleine Schwester. Die würde ich nochmal, ich würde der Welt nochmal dieses Geschenk machen.
Im Elbschlosskeller lernt man, glaube ich, Abschied zu nehmen, weil das, glaube ich, hier doch oft passiert.
Ja.
Du sagst, das macht dir keinen Schiss und trotzdem kann ich mir vorstellen, es ist komisch, nach einer Schicht hier nach Hause zu gehen. Was machst du als erstes, wenn du Feierabend hast?
Nicht nur keinen Schiss, sondern ich bin der Meinung, dass es einen stärker macht, weil du einfach lernst mit der Zeit, dass es eine der Dinge ist oder sind, die einfach dazugehören und die jedem von uns widerfahren werden. Ich glaube, du lernst das Leben dann eher mehr zu schätzen. Hm. Was ich mache, um abzuschalten, war die Frage gerade.
Ja, was ist das Erste, was du machst, wenn du zu Hause bist nach so einer Schicht hier?
Duschen. Duschen, ganz klar. Und das Zweite ist aus der Dusche kommen und geschockt sein, wie die Klamotten nach oben stinken.
Du hast in deinem Buch beschrieben, dass es komisch war für dich, in einer Gegend aufzuwachsen, die ja doch eher gutbürgerlich ist. Ich behaupte, da, wo du jetzt lebst, ist an sich ja auch eine
gutbürgerliche Gegend. Es ist ziemlich ähnlich und es ist auch nicht weit weg tatsächlich.
Ja.
Ich liebe es da heute tatsächlich. Ich bin gerne so ein bisschen Spießer gerade. Also ich weiß nicht, ob das inzwischen auch mit meinen Erfahrungen oder meinem Alter zu tun hat, aber ich habe es gar wirklich zu Hause gerne ruhig und geregelt und zu Weihnachten alle Mann am Tisch und Weihnachtsfilm gucken und zu ganz normalen Uhrzeiten ins Bett gehen und aufstehen und Rasen mähen, damit danach. Ich mache das auch gerne, so dass ich dann ein bisschen mehr mähe in den Vorgärten für meine Nachbarn mit. Da sind einige ältere Leute schon. Letztes Jahr habe ich die ganzen Bäume, habe ich das ganze Geäst gestutzt, habe vorher bei den alten Leuten gefragt, ob das passt. Alle waren glücklich. Ja, jetzt kommt hier endlich Licht ins Fenster. Nee, ich habe das zu Hause doch dann gerne ein bisschen spießig. sofern man das so sagen kann. Wahrscheinlich, weil es hier immer laut und extrem ist. Und ich bin ja nun auch schon hier seit meinem 14. Lebensjahr, arbeiten tue ich hier seit 20 Jahren. Wird auch eine Rolle spielen, denke ich.
Dein Instagram-Kanal heißt Daniel Kellerkind, da kann man das tatsächlich sehen, dass das wirklich ein ganz grusames Leben außerhalb dieser Räume
ja,
ist.
So, ne? Ja, genau. Wir geben uns Mühe zumindest. Ne? Also wir sind auch nur ein ganz normales Paar. Wir haben auch nicht immer rosa Zeiten, zoffen uns ab und an. Und dann jetzt gerade während dieser schwierigen Zeit, gerade meine Lebensgefährtin hatte sehr, sehr, sehr viele Ängste. Die ist mehrfache Risikopatientin mit ihrem Alter, mit Asthma, mit Diabetes. Das hat natürlich ganz schön an uns genagt und da gab es dann auch Tage, die eben nicht so rosig waren, aber das gehört dazu und umso mehr weiß man die dann wieder zu schätzen. Ne?
Mhm. Aber dein Sohn wächst schon anders auf, ne? Irgendwie kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall.
Wiederholt sich da ein bisschen deine Geschichte?
Ja,
so ein bisschen Alien zu
ja,
sein?
Ja, doch, so ein ganz klein bisschen, aber nicht so wie bei mir. Weil als ich so alt war wie er, war ich das vierte Mal in einer anderen Klasse. Mhm. Wir waren das dritte Mal umgezogen, also immer wieder Neuanschluss finden in dieser für mich damals anderen Alien-Situation, wie du gerade sagst. Mein Sohn, der hat einen Freundeskreis da bei uns, wo wir wohnen, die er kennt seit Kindergartenzeit. Das sind alles Kinder, die ich auch mit aufwachsen sehen habe. Die Eltern von denen haben unseren Sohn mit aufwachsen sehen. Man hilft sich mal aus, wenn die mal länger arbeiten müssen oder die nehmen unseren Sohn dann mal im Sommer mit zum Campingplatz. Also der hat einen festen Freundesstamm, würde ich mal sagen, eine feste Clique. Das hatte ich damals nicht. Er hat nur einen Wohnort, an dem er groß geworden ist. Also ich glaube, da hat er dann doch schon so gefühlt ein bisschen mehr Halt. Mhm. Ich hatte auch super lange keine Freunde. Ich war immer alleine. So bis als ich so alt war wie er. Und dass bei uns so ein bisschen anders läuft als bei anderen, das weiß er schon, auf jeden Fall. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass er später keinen Alkohol trinken wird. Er wird es bestimmt ausprobieren, ganz normal gehört dazu. Ich glaube aber, der ist so pleatsch, der wird von sich aus sagen, ey, seid ihr doof, meint ihr, das tue ich mir auch an. Der wird auch kein Tattoo haben. Und Susanna und ich haben tatsächlich vor 5, 6 Jahren immer schon gealbert und gelacht, du, wenn wir hier später versackt sind, dann holt er uns ab, oh, meine Eltern schon wieder. Ich glaube, dass der wesentlich vernünftiger wird als wir. Und auch nicht die gleiche Kindheit hat wie ich. Natürlich Parallelen, aber nicht das Gleiche. Es ist auch eine andere Zeit.
Würdest du wollen, dass er den Laden übernimmt?
Wenn ihn das glücklich macht, ja. Mhm. Ich würde aber mit Adlerauge drauf gucken, sobald er einmal anfängt, Dinge zu machen, die ich gemacht habe. Was zum Beispiel Drogen angeht. Ich würde ihn am Löffel rausziehen, 3 Wochen einschließen und maßregeln, verbal. Also auf keinen Fall. Bitte nehmt mir das jetzt nicht übel, väterliche Emotion. Ich würde alles wegknallen, was ihm was hingelegt hat.
Okay, Finger weg von Lennart heißt
genau,
er, richtig?
Lennox. Auf jeden Fall.
Wie alt ist Lennox überhaupt?
Lennox ist jetzt 10 und hat Schuhgröße 43.
Oh.
Ja, er ist riesig.
Er lebt auf großen Fuße.
Der wird mich mit 14 überholt haben, auf jeden Fall.
Sehr schön. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, Elbschlosskeller. Ihr seid hier fleißig am Renovieren.
Wir waren am Renovieren. Tatsächlich sind wir durch, auch wenn es so aussieht, als wenn es renovierungsbedürftig ist. Also das
man
ist
darf ja nicht zu viel renovieren hier eigentlich in so einem Laden,
absolut,
oder?
Absolute Katastrophe. Als wir anfingen damit, Susanna und ich haben ja dieses Running System vor 11 Jahren übernommen von meinem Vater. Und als wir anfingen, dann so wirklich so minimale Sachen zu machen, irgendwie die Decke, wo schon so viel Nikotinrotz drinne war und teilweise Blutspritzer, die irgendwie an die Decke kamen und Alkohol, was dann durch den Laden geflogen ist, das klebte halt irgendwie so alles an der Decke sichtbar. Wir haben dann die Decke gestrichen und du hattest dann wirklich so 5, 6 Mal, Alter, was soll das? Habe ich keinen Bock, ich komme hier nicht wieder. So, das sind halt viele Leute, die das hier als zweites Wohnzimmer betrachten und wenn du dann da auf einmal die Möbel verrückst, dann ist das nicht mehr die gleiche View auf den Fernseher, ne? Wir haben jetzt einige Sachen verändert. Es gab damals die Stripstange nicht. Wir haben so ein buntes Licht, hier diese Reflektierspiegelkugel an der Decke, was eine ganz pleatsche Sache ist, um Leute anzulocken, wenn das so ein bisschen aus dem Eingang rausscheint. Aber das sind nur so Kleinigkeiten, Sachen wie die Rückenspeckpatina oder die alten Tische, der Tresen. Das sind Sachen, die du nicht verändern darfst. Das gehört zum Bild dazu. Und weil ihr gerade so ein bisschen am Gackern wart, als ich sagte, wir sind fertig mit Renovieren, tatsächlich ist das hier der letzte Raum, wo noch was gemacht werden muss. Die weißen Flecken, da, wir waren hier im Spachteln.
Der ehemalige Kickerraum,
genau. Und wir wollen noch mehr Bilder hier ranhängen und Zeitungsausschnitte. Mein Vater fehlt hier jetzt natürlich. Das habe ich früher nicht gemacht, weil ich einfach nicht in Streit mit ihm kommen wollte. Jetzt ist er nicht mehr da. Und er gehört hier absolut hin. Er hat den Laden zu dem gemacht, was er ist.
Also
oder
er
was der war
Bild
damals.
Hier.
Er kriegt den höchsten Platz, den es gibt, über der Tür. Aha. Auch leider mit schwarzer Schärpe, aber der muss dahin.
Wird es so ein kleines Minimuseum für die
Ja, so ein bisschen ist das tatsächlich, ja.
Bewohner
ja,
natürlich.
Ja, genau.
Und Bewohnerinnen.
Ja. Wir wollen auch auf die linke Seite, wo der Fernseher ist, der nicht genutzt wird, den werden wir abhängen. Und da kommen dann so eine Artikel hin, wie der aus der Vogue zum Beispiel.
Und ansonsten macht ihr einfach weiter oder plant ihr noch irgendwas hier?
Also wir haben tatsächlich, Susanna und ich, vor, lass mich mal überlegen, 6 Jahren einen 10-Jahres-Plan zusammengesponnen, dass wir in 10 Jahren so immer mehrere Monate im Jahr auf unserer Insel in Koh Phangan sein wollen. Wir haben einen Bekannten, der da lebt, haben uns in diese Insel verliebt. Tatsächlich, trotz Corona wäre dieser Traum immer noch greifbar. Das ist das, was wir vorhaben. Mein Feuerwehrmann, ich möchte mit meinem Sohn gerne zusammen noch irgendwie ein Instrument lernen oder irgendwas anderes machen. Also zusammen etwas lernen. So, das sind so die Hauptziele, die wir haben. Ansonsten machen wir eigentlich alles, was wir uns erträumt haben.
Es passiert ja auch immer genug zwischendurch,
ja,
oder?
Ja, absolut, absolut. Wenn nicht bei uns, dann in unserem Umfeld, ja.
Ja. Daniel, ich danke dir.
Sehr gerne.
Für den kleinen Einblick
ja.
hier in den
gerne,
Keller.
Gerne.
Und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg hier weiter.
Dankeschön. Können wir gebrauchen.
Dass das hier läuft.
Für uns und für alle anderen.
Genau.
So sieht's aus. Danke dir.
Dankeschön.
Jo, tschüss.
Ciao. So sieht's aus. Mich hat es überrascht, wie offen Daniel über Trauer spricht, über Alkoholismus, über Therapie. Weil er eben doch aus diesem männlich geprägten Kosmos kommt, wo der Ton eben auch mal hart ist. Ob er noch Feuerwehrmann wird in diesem Jahr? Ich werde ihn Ende des Jahres mal fragen. Inzwischen ist in Hamburg die Sperrstunde aufgehoben und im Elbschlosskeller sind die Tage wieder endlos. Ein Ort, an dem so mancher und manche das Zeitgefühl verliert. Das war der Podcast vom Hamburger. Euch hat's gefallen? Ihr wollt mehr HamburgerInnen dieses Kalibers kennenlernen, die vor und hinter den Kulissen dieser Stadt unterwegs sind? Dann folgt diesem Podcast auf den gängigen Kanälen, empfehlt ihn euren Freunden und schenkt uns auf Apple Podcasts und Spotify ein paar positive Worte als Bewertung. Das würde uns riesig freuen. Wie immer findet ihr alle Infos zum Magazin und zu diesem Podcast unter www.derhamburger.info. In den Shownotes zur Folge findet ihr außerdem alle Links und Infos zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt Zeit fürs Schlusswort. Danke an Daniel Schmidt, an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt und an Laura Matta-Moros, die den Podcast auf die Homepage unseres Magazins bringt und die Cover layoutet. An Julia Schwendner, die die Story festgehalten hat in hinreißenden Bildern. Ihr werdet sie im Hamburger erleben können. Und an das gesamte Hamburger Team für immer neue Ideen und Geschichten. Und natürlich an euch fürs Zuhören. Der Hamburger Podcast Kunst, Kultur und More erscheint immer am 15. eines Monats. Kulinarisch Interessierten empfehle ich den Podcast Food Talker von meinem Kollegen Boris Rogosch, ebenfalls auf der Homepage vom Hamburger zu finden. Für heute sage ich Tschüss und wir hören uns.